Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, ich spreche heute mit dem Diplompsychologen und Psychoanalytiker Eckhard Neumann über die Bedeutung von Resonanzprozessen, vor allen Dingen Psychotherapien und Beratungen. Wir wollen heute in diesem Podcast darüber sprechen, warum die Resonanz zwischen Menschen so überaus wichtig ist. Wir wollen auch fragen, was passiert, wenn sich die Resonanz nicht einstellen mag. Das kann zum Beispiel in der Psychotherapie passieren, aber auch in ganz normalen Beziehungen der sozialen Verbundenheit. Was bedeutet es eigentlich, wenn kleine Menschen am Anfang ihres Lebens genau diesen Draht, diese erste Mitschwingung mit anderen Menschen nicht erleben können? Und genau die gleiche Frage wollen wir stellen, was geschieht, wenn in der Psychotherapie Resonanzen sich nicht einstellen oder sogar in Dissonanzen verwandeln? Genau über all diese Prozesse möchte ich mit Ihnen, Herr Neumann, sprechen. Und ich freue mich, dass Sie heute da sind und wir dieses Interview haben.
Ja, hallo Herr Harms. Ich freue mich und danke für die Einladung.
Ja, Sie haben ja ein sehr spannendes Buch über dieses Thema Resonanz und spontane Entwicklung geschrieben, das im Psychosozialverlag erschienen ist. Und ich habe das mit sehr viel Freude gelesen. Einfach auch deshalb, weil ich mich seit vielen Jahren in meiner eigenen Arbeit mit diesem Thema der Resonanz und der psychischen und somatischen Abstimmung zwischen Menschen eben auch so viel beschäftige. Und ich habe mich natürlich gefragt, als ich dieses Buch las, Sie als Psychoanalytiker, das war etwas, was ich nicht unbedingt als erstes erwartet habe, als dass quasi da ein Analytiker so tief in diese Materie eintaucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mich gefragt, na, was hat denn Herrn Neumann eigentlich bewogen, da so richtig einzutauchen? So habe ich mit diesem Thema so, man kann sagen, auch die Begeisterung, die Sie da auch spürbar mitteilen. Was hat Sie da reingebracht in diese Materie?
Das Buch ist entstanden, ehrlich gesagt, aus einer Neugierde. Mein ganzes Berufsleben lang hat mich beschäftigt, wie funktioniert das denn? Das, was Menschen erleben und wie geht Kontakt? Also wirklich ganz platt gesagt, wie funktioniert das denn? Und ich hatte im Vorfeld des Buches in den letzten 10 Jahren so meine Behandlungstechnik, wenn man das so nennen will, verändert. Ich habe viel mehr nach einem persönlichen, sehr einschneidenden Erlebnis Gestik zugelassen, nonverbales, so ach ja, sowas. Und ich habe gemerkt, dass ich das natürlich mit einer Kollegin sehr intensiv diese Veränderung in der Intervision besprochen habe, damit das nicht einfach willkürlich passiert. Und ich habe mich gefragt, wie hat das funktioniert? Warum geht diese Behandlungstechnik denn so? Also es wäre ja weniger klassisch analytisch, man hält sich dann ja eigentlich mehr zurück. Wie hat denn das funktioniert? Warum haben die Patienten davon profitiert? Und es ist eher aus dem eigenen Suche nach einem Verständnis entstanden, als aus dem direkten Impetus der Welt irgendwas mitzuteilen. Ich habe dann einen Vortrag gehalten auf einer Tagung und hat es mich geritten und haben einen Verlag angerufen. Mit dem hatte ich schon mal ein Buch gemacht und habe gesagt, habt ihr Interesse? Und die haben ja gesagt. Ich habe riesen Erschrecken gehabt und dachte, Himmels Willen, jetzt bist du in der Pflicht. Und daraus ist das Buch entstanden.
Ah ja.
Und Hartmut Rosa gelesen natürlich, um einfach zu verstehen, wie geht diese unterschwellige, unbewusste, nicht sprachliche Verständigung zwischen Menschen. Gibt es Modelle auch in anderen Bereichen? Die Biologie hatte ja einiges, die mir eine Idee geben, wie das funktioniert.
Genau, und das wäre für mich eben auch so die erste Frage, so das nochmal vielleicht ein bisschen genauer zu fassen, was wir jetzt eigentlich unter Resonanz im eigentlichen Sinne verstehen. Es ist ja ein Begriff, der ursprünglich aus der Physik kommt. Wir kennen diese Resonanzprozesse ja auch sehr aus der Klangwelt, aus der Musik, ja, dort, wo zum Beispiel eine Gitarrenseite angestimmt wird und dann im Medium eine bestimmte Schwingung und Frequenz erzeugt, die sich dann mitteilt und die beim Menschen jetzt zum Beispiel an das menschliche Ohr heranreicht. Wir kennen es vielleicht bei einem Gong oder bei einer Klangschale, da ist es noch intensiver, da wird es körperlich, da spüren wir diese Resonanz so wirklich auch als körperliches Phänomen, da kommen Schwingungen bei mir an. Aber wenn wir jetzt erstmal dahin schauen, was meint Resonanz denn jetzt konkret im zwischenmenschlichen Feld, im sozialen Miteinander, auch in der therapeutischen Beziehung. Wie ist da der Transfer jetzt von dem einen zu dem anderen? Vielleicht mögen Sie da das erstmal noch mal ein bisschen genauer definieren.
Also ich glaube, man muss in zwei Richtungen denken. Was passiert in uns und was passiert zwischen uns und anderen oder zwischen Menschen? Und Resonanz ist eigentlich so, grundlegend könnte man sagen, da entsteht Bedeutung. Das, was wir erleben, bekommt für uns Bedeutung. Und das heißt immer Affekt. Also Bedeutung heißt immer, wir erleben gefühlsmäßig etwas. Das heißt, Resonanz ist immer ein affektives Geschehen. Zunächst mal in uns. Ich gucke, gehe auf der Straße, sehe einen Blumenladen, sehe schöne Blumen, freue mich. Das ist eine Resonanz, ne? Passiert in mir etwas. Und das Zweite ist aber zwischen anderen Menschen und uns. Zwischen Menschen passiert was Bedeutungsvolles. Das heißt, beide haben ein affektives Erleben. Nicht? Ich gehe in den Blumenladen, die Blumenverkäuferin lächelt mich an, ich freue mich. Ich merke, sie freut sich, wir haben noch gar nicht gesprochen. Da war eine zwischenmenschliche Resonanz und beide haben ein affektives Erleben gehabt. Und da passiert was, was uns beide verändert. Irgendwie sind wir anderer Stimmung drauf. Ich bin noch gar nicht hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne ein paar Blumen für meine Frau, sondern vorher in dieser Begegnung passiert etwas, was mit affektivem Erleben zu tun hat und was beide verändert. Und beide Dimensionen, interpersonal, aber auch intrapsychisch, da muss man immer, also ich denke, man muss beides bedenken. Und Zwischenmenschliches verändert uns.
Vielleicht können wir gleich über diese verschiedenen Dimensionen, dieser verschiedenen Achsen auch der Resonanz noch genauer sprechen. Aber erstmal nehme ich das mal auf. Also Sie beschreiben da ja so einen Prozess von affektiver Ansteckung, von Synchronisation, wo auf einmal auch ein Moment der Gleichzeitigkeit passiert. Also das hat ja auch andere Dimensionen. Aber so wie Sie es beschreiben, ist ja Resonanz mehr als ein ganz normaler Beziehungsmoment. Man könnte sagen, ist Beziehung immer Resonanz? Aber so wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es ja ein bedeutungsvoller Aspekt, der, wenn ich zum Brötchen einkaufen gehe und ich spreche mit der Verkäuferin, auch dort nehme ich ja eine Form der oberflächlicheren Beziehung auf. Aber das, was Sie gerade beschreiben, ist ja eine Art von Synchronität zwischen zwei Menschen. Da auf einmal gibt es eine Übertragung von Affekt. Da gibt es auch im zwischenmenschlichen Raum irgendwie so einen Prozess der Tiefung auch bedeutet, der auch eine Berührung bedeutet. Können Sie da noch mal was zu sagen? Weil das finde ich jetzt sehr wichtig, inwieweit es verschiedene, man könnte sagen, Qualitätszustände von Resonanz gibt. Oder meinen Sie unter Resonanz tatsächlich ein bestimmtes Substrat von Beziehung?
Hui, jetzt muss ich nachdenken. Es gibt sicher verschiedene Stufen von Resonanz, genauso wie Affektivität plötzlich sein kann. Ich erlebe plötzlich was oder ich erlebe langsam ein ansteigendes Gefühl oder ein Affekt. Genauso ist das in Begegnungen. Wir reden jetzt von interpersoneller
Genau.
Resonanz erstmal, zwischen Menschen. Und das hat natürlich verschiedene Qualitäten. Die Blumenverkäuferin kann auch nicht hingucken, weiter ihre Pflanzen ordnen und sagen, ja, was gibt's denn? Da passiert bei mir nichts, außer dass ich mich vielleicht sogar denke, auch ist die unfreundlich. Auch eine Form von Resonanz, aber eher negativ getönt. Ich denke, was ist denn hier los? Ne? Also Resonanz hat nicht immer nur positive Qualität. Und dann gibt es natürlich eine Intensität. Nicht? Sie können, meinetwegen, wenn man tanzt, und ein Paar schüsselt sich erstmal zurecht, man ist unbeholfen, beide haben sich noch nicht so gefunden und plötzlich passiert was und man kommt in den Fluss. Da ist eine Veränderung der Resonanz. Und dann kann es tiefer gehen, dann kann es uns sehr tief berühren.
Das ist jetzt genau
Aber
vielleicht der spannende Punkt, ne? Also dieses, dass dieses dieser Tanz, der ja auch oft als Begriff benutzt wird bei Resonanzprozessen im Allgemeinen, auch in der Psychologie, das ist ja so beeindruckend. Da haben wir ja alle Aspekte drin, das Verhalten, den Körper, wir haben die Affekte da drin, wir haben die Empfindungsdimensionen drin. Da klingt ja was zusammen. Also so, ich kenne es ja aus meinem Arbeitsfeld sehr intensiv, auch in der Arbeit mit Eltern und Babys, wo auf einmal gelingt es einer Mutter wirklich diesen nonverbalen Draht aufzunehmen mit dem Kind. Die fängt wirklich an, spontan, motorisch, physiologisch, affektiv mitzuschwingen mit dem Kind. Und dann droppen die plötzlich in so einen Raum rein von Berührtheit und Bezogenheit. Also da wird was dann, genau wie Sie es gerade beschrieben haben, in dem effektiven Tanz, da wird dann auf einmal was nah und da geht was unter die Haut. Das ist ja irgendwie ein ganz spannender Gleichklang von zwei Dimensionen. Auf der einen Seite verweben sich, koordinieren sich da körperliches, emotionales und auch verhaltensmäßiges. Und dann wird da plötzlich Sicherheit oder das Gefühl von Begegnung draus. Ja, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Also,
Ja, das ist es ja, nicht der Begriff der Begegnung. Also wir wissen ja, ich bleibe mal dabei beim Tanz. Da passiert plötzlich was, was zwischen zwei Menschen oder in der Gruppe, wenn man gemeinsam tanzt, was man nicht willentlich herstellen kann. Und das ist Begegnung. Und keine Psychotherapie, egal welcher Couleur und welcher Schule, kommt ohne diese Begegnungsmomente, also die Forschergruppe Stern nennt es ja so, aus. Egal, ob ich Verhaltenstherapie mache, ob ich Psychoanalyse mache oder Psychodrama oder Gestalttherapie, wenn das nicht stattfindet, bleibt es blutleer und dann tut sich nichts. Und beim Tanz sehen Sie perfekte Form, es hat keinen Pfiff, keine Seele, keine Begegnung. Ohne das tut sich nichts. In der Psychotherapie sowieso nicht. Und dann passiert was, was wir nicht steuern können, willentlich ansteuern können, also Rosas Begriff der Unverfügbarkeit. Und trotzdem passiert da was anderes. Und Psychotherapie heißt ja, es muss was anderes als vorher passieren. Es muss neue Affektregulation passieren. Wenn Sie mit einem Patienten reden und plötzlich lacht man zusammen. Das ist Begegnung. Da hat sich was anderes.
Es ist eine Art Zündung, ne? Eine Zündung, könnte man sagen. Da kommt auf einmal ja, das ist ja auch das Emergente, das Sprunghafte, wo auf einmal eine neue Qualität auch in der Verbundenheit entsteht. Plötzlich lachen wir, wie jetzt. Also es gibt so.
Ich lachte über das Wort Zündung, weil ich habe das so noch nicht nachgedacht. Aber es hat was davon. Plötzlich kommt eine Energie rein, die vorher nicht war. Und damit heißt, Energie heißt immer Affekt. Es
Genau.
kommt plötzlich eine Intensivierung des Affektes. Irgendwas ist anders mit uns jetzt. Und zum Beispiel ein Lachen ist ja ein Moment intensiver Verbundenheit. Und dann sind wir bei dem Begriff, was Sie vorhin gesagt haben, mit der Sicherheit. Also ich habe in der Auseinandersetzung mit diesen Themen gedacht, also auch in der Diskussion mit einem sehr eng verbundenen Kollegen, mit dem ich das Manuskript auch immer wieder besprochen habe. Für mich ist das Wort der Sicherheit und der Begriff der Sicherheit das Zentrale. Egal, was wir machen in Therapie, es muss für beide, das ist ja der Witz, es muss für beide müssen sich ausreichend sicher fühlen, damit solche Begegnungsmomente überhaupt entstehen können. Ohne das funktioniert nichts.
Und
Wir
umgekehrt, oder?
müssen,
Wäre es nicht
was
auch
heißt
umgekehrt
umgekehrt?
richtig? Wäre es nicht auch umgekehrt richtig? Also Sie sagen, ohne die Sicherheit entstehen diese Begegnungsmomente nicht, aber diese Begegnungsmomente der Resonanz erzeugen ja auch Sicherheit, oder? Ist es nicht dialektisch, also wechselseitig?
Ja, das sind zwei Seiten der gleichen Münze.
So.
Also ich denke an ein Behandlungsbeispiel, was jetzt 30 Jahre her ist und ich habe es natürlich so verändert, dass der Mensch nicht erkennbar ist, was ich jetzt sage. Ich hatte eine Freitagsnachmittagsstunde, anstrengende Woche, die Patientin erzählte sehr affektentleert, selbstanklagend, was sie alles in der Woche falsch gemacht hat und wie furchtbar das für sie war, also und sehr affektentleert. Ich wurde müde und dachte, oh je, wie kriege ich die Stunde rum? Ich muss gleich noch Büroarbeiten machen und die Woche war eh anstrengend. Dann habe ich gedacht, so, okay, was ist jetzt? habe darüber nachgedacht, dann habe ich irgendwann mal was gesagt, also das Nachdenken, während wir miteinander sprachen, gesagt, kann ich mal was, darf ich mal was ganz Nüchternes sagen? Kurze Pause, Patientin, ja, tun Sie mal. Dann sage ich, vielleicht ist das manchmal so im Leben. Wir müssen uns einfach durchkämpfen, so gut es geht. So mit dieser Sprache auch. Ne? Kurze Pause. Vorher leiernde, selbstanklagende Stimme. Plötzlich der Patient nach der Pause, die Patientin nach der Pause, feste Stimme. Ja, das stimmt, dann sind wir ja fertig für heute. 20 Minuten vor Stundenende. Ich bin völlig verdutzt, fange spontan an zu lachen. Patientin lacht, plötzlich ist was völlig anders zwischen uns und den Rest der Stunde ist die Atmosphäre anders. Wir unterhalten uns fröhlich, teilweise lachend darüber, dass das Leben doch manchmal verdammt mühsam ist. So, was war denn da? Ne?
Genau.
Dieses Lachen, dieser Begegnungsmoment, das hat offensichtlich so viel Sicherheit gegeben. Dieser Moment, dass eine Veränderung in der Affektregulation der Patientin möglich war, die Selbstanklage war weg. Und ich glaube, das ist beides. In diesen kleinen Momenten passiert etwas anderes. Wir waren ja im Grunde zwei Menschen, die genauso in der gleichen Situation waren. Und das hat sie gespürt, glaube ich. Und dann gibt es eine Verbindung, wie, also es gibt Autorinnen, die haben dafür Begriffe, die lasse ich jetzt mal weg, wo da zwei Menschen sich in einer Art begegnen, wo jeder erkennbar authentisch ist. Und das gibt die Sicherheit. Und diese kleinen Momente der Begegnung, also ich glaube, das ist zentral. Ohne das, die Sicherheit ermöglicht dann eine Veränderung. Also das hängt eng zusammen, ohne dass wir jetzt das Linear, also das eine erzeugt das andere, das sind Kreisprozesse.
Das
Ja?
wäre ja das
Also ohne.
Synchrone, ne? Das wäre der Gleichzeitigkeitsmoment, den Sie auch
Ja.
beschreiben. Das heißt, das nochmal auf dieses Fallbeispiel zurückzukommen, da entsteht ja auch eine Form der affektiven, aber eigentlich auch körperlich-psychischen Übertragung oder im Resonanz, wo Sie auf einmal diese Schwere und Bleiernheit dieser Klientin so in
Ja.
sich spüren. Und es ist ja dann, machen Sie ja etwas, dass Sie diese Resonanzinformationen ja auch aufnehmen und in Worte kleiden und dann auch zurückgeben. Und dadurch gibt es dann ja irgendwie einen scheinbar verändernden Impuls, oder?
Nee, also das habe ich da nicht gemacht, war auch nicht
Haben Sie gar nicht
nötig.
gemacht? Okay. Also es war nonverbal, es lief. Und haben Sie quasi
Es war
nur gespürt.
nonverbal. Wir waren plötzlich zusammen in einem anderen Zustand. Also mich hat erstmal dieses Bleierne, die Müdigkeit ergriffen. Ich denke, das ist ein empathischer Prozess. Es ist einfach ein Mitschwingen, Affektansteckung, wie Sie es wollen. Und dann das Nachdenken. Naja, manchmal ist das halt so. Man ist halt angestrengt und dann muss man einfach weitermachen. Das hat sich vermittelt, aber ich habe nicht das bei mir benannt. Das kann man machen. Das wäre ein technisches Mittel. In dem Moment war es nicht nötig. Weil das Ganze war so spontan und so schnell. Kurze Pause, sie sagt, ja, dann sind wir ja fertig. Ja, ich konnte gar nicht reagieren. Das geht so schnell, so spontan, dass sie das gar nicht technisch machen können. Und da wären verbale, also ich werde jetzt auch, wissen Sie, wenn Sie so erzählen, man könnte dann ja irgendwie müde werden, das wäre sehr unelegant gewesen, finde ich. Das so, braucht es nicht. Manchmal kann man es, aber man muss es nicht. Die Begegnung
Vielleicht
verändert
nicht
mich.
unbedingt so, nicht in dieser Konfrontation, aber ja auch empathisch könnte ja auch formuliert werden. Ich merke gerade, wenn Sie das erzählen, ein Prozess da von der Anstrengung oder auch der Belastung oder auch der Müdigkeit in meinem Körper und ich differenziere das und sage, nehme das zu mir zurück als Therapeut und lege es wieder erstmal differenziert auf den Tisch zurück und man wird es, dadurch wird es, man könnte sagen, anschaufähig. In gewisser Weise haben Sie das ja innerpsychisch gemacht. Sie haben das ja mit sich quasi
Ja.
ausgemacht, ne? Und
Ja.
dadurch hat sich die Dynamik, so verstehe ich das eigentlich, was Sie erzählen, hat sich die Dynamik zu Ihrer Patientin verändert. Die hat irgendwas wahrgenommen, der geht gerade anders auf mich ein oder der konstelliert sich
Ich
anders.
denke ja, ich denke, dass die Wahrnehmung Also das wäre das typisch Analytische, dass wir es erstmal selber reflektieren,
Mhm.
bevor wir eine verbale Intervention machen. Aber ich denke, das hat sich, sie hat gespürt, dass ich was anders, ich hätte ja, also da war ein Übertragungs-, also auch ein Resonanzprozess. Wir haben nachher darüber gesprochen, dass der Vater sie für die eigene Befindlichkeit und Sensibilität immer sehr beschämt hat. Nicht? Und man könnte natürlich denken, da war im Moment zwischen uns von ihrer Seite eine Übertragung am Laufen, dass sie fürchtete, wenn ich jetzt wirklich sage, wie schwierig es alles für mich ist, dann kommt da eine Abwertung. Das ist auch Resonanz. Nicht? Bei ihr ist wahrscheinlich eine Erinnerung an den Vater gekommen, das wäre eine intrapsychische Resonanz bei ihr. Ich denke, das Wesentliche war subliminal. Sie hat gespürt, dass ich genauso ein Mensch bin, der angestrengt ist, dadurch, dass ich nicht abwerte und sage, im Grunde aus einer väterlich orientierenden Position gesagt habe, ja gut, ist halt so, das Leben ist halt so.
Und dadurch entsteht ja genau das, wo wir angefangen haben zu reden, vielleicht das Annehmen und Sicherheitsspende und vielleicht auch das
Ja.
Sicherheitserleben im Beziehungsmoment, ne? Also das ist vielleicht genau das, was dann auch die Patientin wahrnehmen konnte. Das
Ich
denke
denke ja.
ich. Wir reden jetzt ja sehr viel über gefühlsmäßige, affektive Abstimmungen. Nun haben Sie ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, sowohl in dem Beispiel des Tanzes als auch in diesem Patientenbeispiel. Das geht ja weiter als nur über den Bereich des Emotionalen in den Bereich des Körperlichen. Also zum Beispiel das Schwere, die Enge in der Brust, die Spannung in den Schultern, die Sie als Körperempfindung sind, auch lokalisieren in der Resonanz. Inwieweit würden Sie eigentlich so weit gehen, dass diese resonante Dynamik, das Abgestimmte, das Zusammenkommen eigentlich immer psychisch und körperliches beinhaltet?
Da würde ich sogar noch weitergehen. Also im Grunde, was Sie schreiben, das ist immer primär körperlich. Affekt ist immer primär körperlich. Basal primär körperlich. Das, was wir wahrnehmen, ist das Sahnehäubchen, aber der Prozess selber ist immer körperlich. Ohne Körper, also Affekt ist basal körperlich. Endokrin, also hormonelle Ausschüttung, muskuläre Innervation, komplexe hirnorganische Verschaltungen mit motorischen Arealen, immer Körper.
Wie
Und
weit wird das eingespielt? Also das wäre jetzt die Frage, wie weit wird dann, wenn Sie sagen, das ist so, ja, das ist immer eigentlich impliziert. Das heißt, während quasi nehmen wir das Beispiel von dieser Frau, wenn die auf einmal auffällt, die auf einmal in so eine ja, Belebung kommt, wo die vitalisiert und da wird sie auch frischer sozusagen, auch im körperlichen Bereich. Wie weit wird dieser körperliche Aspekt der Resonanz in Ihrer Arbeit benannt oder thematisiert?
immer mehr. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe und auch damit, dass wir unterschiedlich Erfahrungen speichern. Also es gibt unterschiedliche, teilweise nicht miteinander verbundene hirnorganische und körperliche Speicher, wo Affekt, wo Erlebnisse abgespeichert werden. Desto mehr und sehr grundlegend wird sich die Körperwahrnehmung ein. Meine eigene, ganz zentral als Behandelnder oder als Behandelnde immer die eigene Körperwahrnehmung mitlaufen, ständiges Monitoring, aber auch bei den Patienten, weil oft ist ein Affekt nur im Körper, in der körperlichen Seite überhaupt wahrnehmbar und nicht als Gefühl. Die Patienten sagen, können oft nicht sagen, ich habe, oh, jetzt kriege ich Angst, sondern, oh Gott, mein Magen spannt sich an. Und dann bleibt man dabei. Nicht? Wo spüren Sie es? Wie spüren Sie es? Können Sie den Atem spüren? Also über lange Prozesse und mit der Zeit, und das gibt bestimmte seelische Beeinträchtigungen, da muss man es grundsätzlich machen, sonst tut sich nichts, weil die Gefühlswahrnehmung nicht da ist. Und das ist, was Sie auch mal beschrieben haben, dass sehr frühe Beziehungen, also zwischen Babys und Eltern, eine bestimmte Resonanzqualität brauchen, also eine Antwortqualität brauchen, damit Menschen einen Zugang zum eigenen Gespür entwickeln, was von sich wahrnehmen können. Und wir haben immer mehr Störungen, wo das nicht der Fall ist. und bei mir in der Praxis immer mehr schwer traumatisierte Menschen. Und dann müssen sie bei den Körperprozessen bleiben, weil das andere gar nicht da ist. Und wenn sie das nicht machen, tut sich nichts.
Ja, ich bin völlig bei Ihnen. Aber das ist eben sehr schön, wie Sie das beschreiben, weil das ist ja auch schon eine sehr, sehr verwandte Haltung, wie wir es in der körperpsychotherapeutischen Arbeit ja auch machen, wo wir diese ganz enge Verwobenheit dieser affektiven und körperlichen Dynamiken ständig sozusagen auswerten, evaluieren, rückspiegeln, so wie Sie
Ja.
gerade das so beschrieben haben, kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Und ich bin da komplett bei Ihnen, dass das so eine funktionelle Einheit ist, wo wir mal in den einen Sektor und mal in den anderen Sektor quasi fokussieren, aber sie sind untrennbar miteinander verwoben. Ja, also so, das wäre.
Und das dauert oft. Es kann sein, dass es Monate dauert, dass sie rein im Körper erleben bleiben, bis jemand versteht, ich denke an eine Behandlung, wo jemand immer so eine Anspannung im unteren Bauchbereich und so ein Flattern in der Brust spürte und ein bestimmtes Gefühl im Mund. Und mehr war gar nicht da. Ich habe vorhin gehört, was ist denn jetzt, wo wir miteinander drüber sprechen? Also immer sehr darauf fokussiert. Aber wichtig ist gleichzeitig die eigene Körperwahrnehmung mitlaufen haben. Man kann es nicht, darf es nicht nur beim Patienten lassen. Und wir haben immer wieder Situationen aufgesucht. Ich habe dann immer so gesagt, aha, jetzt wissen wir, in der und der Situation haben sie wieder das Körpergefühl gehabt, aber was das bedeutet, wissen wir noch nicht. Auf keinen Fall da eine Deutung rein. Was könnte das sein? Viel zu früh. Und irgendwann mal kam dann der Patient drauf, ach Mensch, da habe ich mich überfordert gefühlt. Immer dann, wenn ich das fühle, da kriege ich vielleicht Angst. Und dann haben sie die Affektwahrnehmung über den Körper, also von bottom up, nicht über das Denken. Wenn sie da denken, ist es gelaufen. Dann unterbrechen sie den Prozess. Und dann werden die Gefühle als Gefühl wahrnehmbar. Und dann kann man handlungsorientiert überlegen, ja, was wäre denn, was könnten sie denn machen? Sie fühlen sich da überfordert. Was wäre denn jetzt, was will das Gefühl denn als nächstes, als nächsten Schritt? Und dann sind sie in einer anderen Lebensgestaltung. Aber von unten nach oben.
Ja, das ist wunderbar. Also da bin ich ganz bei Ihnen, also von meinem Verständnis auch, also genauso wie Sie es beschreiben. Und trotzdem ist es natürlich, so wie Sie es auch sagen, ein sehr mentalisierender, verstehender Prozess, das Erfassen
Ja.
sozusagen. Also wenn ich denke jetzt mal an eine Patientin, die ist traurig nach einer Verlusterfahrung und wir erleben aber nur eine tiefe Schwere in der Brust die ganze Zeit, die dort als physisches Äquivalent zu dieser vielleicht ungelebten Trauer auch da ist, aber die sozusagen im Raum schwebt, die mich auch ansteckt. Und da, ich glaube, das war sehr schön ausgedrückt, wie Sie das gerade gesagt haben. Das wäre so verkehrt, jetzt direkt zu sagen, ja, Sie haben wahrscheinlich Trauer, wir haben da jetzt, wir spüren ja schon die Schwere. Das wäre ja quasi eine komplette Überforderung und verfrühtes Heraufziehen von Material, sondern erstmal quasi in dieser Körperresonanz zu bleiben, meine
Ja.
eigene und quasi wie so einen Beobachtungsraum aufzumachen, so verstehe ich Sie
Das
eigentlich.
ist ein gutes Bild dafür im Beobachtungsraum. Und der nächste Schritt wäre ja, wie erleben Sie das denn jetzt, dieses Gefühl der Schwere? Wie fühlt sich das an? Und auf keinen Fall da eine Deutung rein, in dem Moment zumindest, was das sein könnte. Weil sie dann auch den empathischen Prozess unterbrechen. Sie brauchen den empathischen Prozess von Körper zu Körper, dass die Schwere sie erfasst. Dann könnte man, wenn man es möchte, das ist ein Mögliche, sagen, ja, ich spüre das jetzt auch. Irgendwie wird es so schwer hier im Raum. Und dann haben sie wieder Sicherheit durch die empathische Verbindung, durch die Begegnung. Das ermöglicht der Patientin, sich weiter diesen schwierigen Gefühlen auszusetzen, dass die Trauer vielleicht unaushaltbar ist. Aber erst wenn dieses Einschwingen da ist, und zwar das von Körper zu Körper, immer von Körper zu Körper. Empathie ist ein vorwiegend primär körperlicher Prozess. Es steckt uns an, wir kommen in den gleichen Zustand oder abgeschwächten gleichen Zustand. Und Also ich habe das mal in einem Seminar gesagt. Die haben die gefragt, ja, wie lange dauert das? Und ich habe gesagt, in dem Beispiel 2, 3 Monate, bis der Patient dann verstanden hat, dass es dann was Ängstigendes hatte. Da sagte eine Kollegin im Seminar schon, ja, da braucht man ja aber viel Geduld. Ich sage, ja, ich habe ein tiefes Vertrauen darin, dass unsere Seele sich entwickeln will. Wir müssen ihr nur die Gelegenheit dazu geben. Und ich habe ein tiefes Vertrauen, dass das dann irgendwann zugänglich wird. Also sonst könnte ich den Beruf nicht machen. Und dann dauert es halt. Es dauert halt, wie es dauert. Und dann, wenn die Sicherheit genug da ist, dann kommt, Mensch, ich habe Trauer, ich halte es nicht aus, mein Mann ist gestorben. Und es zerreißt mich. Aber wenn die Seele es ertragen, ja? Und man braucht therapeutisch den Rahmen. Und das, jetzt sind wir bei dem Begriff der spontanen Entwicklung. Also man muss wie eine Atmosphäre anreichern, damit das weitergehen kann. Und wenn man das tut, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es weitergeht. Und wenn nicht, muss man gucken, wo klemmt es.
Ja, so, Sie haben das ja auch sehr schön in dem Buch beschrieben, immer wieder als diesen Edge of Chaos, ne? Also, dass wir so quasi das, was Sie ja gerade beschreiben, ein so intensives Sicherheitserleben in der Resonanz erzeugen mit dem Patienten, dass er es zulassen kann, in diese Räume zu gehen, die vielleicht sonst unaushaltbar werden und die dann vielleicht auch die Beobachtungsmöglichkeit überhaupt erlauben. Ja, also, dass ich da vielleicht tatsächlich mich ranspüre und ranarbeite an diesem Prozess, braucht vielleicht erstmal im Hier und Jetzt ja genau diese Erfahrung, da interveniert nicht jemand sofort. Da werde ich sozusagen ein Stück weit auch emotional gehalten, contained, so, und in diesem Raum, den Sie gerade beschrieben haben. Ist das auch, würden Sie so weit sagen, ja, dieser Sicherheitsraum erlaubt überhaupt nur in diesen kritischen Raum vorzustoßen? Und der dann sozusagen spontane Veränderungen erlaubt.
Ja, also das kann man auch hirnorganisch begründen. Also ich finde, dass die Hirnforschung uns sehr viel Verständnis gegeben hat für die Prozesse, wie Affektverarbeitung geht. Also es hat ein Kollege mal genannt, wir sind interaktive Affektregulatoren für die Patienten. Also in der Art und Weise, wie wir die Beziehung gestalten, erlauben wir den Patienten, ihre Affekte in einem Maß zu erleben, dass sie sie nicht überfordert. Das ist dieses berühmte Window of Tolerance. Also zu wenig Affekt, da tut sich nichts. Wenn jemand Affekt entleert, die ganze Zeit erzählt, da tut sich keine Veränderung, aber zu viel Affekt auch nicht. Weil dann schaltet das Gehirn auf Stressregulation und dann kann man nichts mehr, da ist der Raum, wie Sie sagen, zu, da kann nichts mehr erkundet werden. Und dann tut sich aber was, wenn die Beziehung so ist, wenn es uns gelingt, atmosphärisch und immer wieder in den Stunden von Moment zu Moment. Also es ist nicht eine generelle Haltung, gute Beziehung, bla, sondern eine Modulation die ganze Zeit in den Stunden. Und von Minute zu Minute, da ist das gestisch, verbal, wie auch immer. Dann bleibt für die Patienten das Affektive, was vorher nicht zugelassen werden kann, in diesem Fenster, sodass das erkundet werden kann in Ihrem Bild, dass der Beobachtungsraum offen bleibt. Und wenn das zu ängstigend ist, dann ist es weg. Dann ist keine Exploration mehr möglich. Dieser Raum, jetzt bildlich gesprochen, ist geschlossen, dann gibt es nur noch Stressregulation. Und unser Job ist es, zu gucken, dass die Patienten in dem Raum bleiben. Und der Witz ist aber auch wir, wenn wir in Schrecken kriegen, oh Gott, ich sehe die Patientin am Montag nicht mehr wieder, dann ist Schluss mit Sicherheit. Dann sind wir in der Stressregulation. Also das wird oft zu wenig bedacht. Das ist, It Takes Two to Tango, hat Butchie, das ist eine Autorin, mal geschrieben. Es braucht zwei, um einen Tanz zustande zu kriegen. Auch wir müssen in einem Window of Tolerance der uns eigenen erträglichen Spannung bleiben. Sonst geht eine Behandlung auch schief. Nicht? Wenn ein Angstpatient wird, subliminal genau gucken, kriegen sie Angst. Wenn er sagt, ich habe Angst, darüber zu gehen oder das und das, wird genau in ihrem Gesicht gucken, kriegt der Harms auch Angst. Und wenn der merkt, sie kriegen Angst, dann ist das Schluss mit Sicherheit. Und das ist unbewusst, wird das kommuniziert. Das heißt, wir Therapeutinnen und Therapeuten sind gehalten, uns auch in einem Maße zu bewegen, dass wir noch denken können. Das gelingt bei bestimmten Störungen immer wieder nicht, dass wir angesteckt werden oder selber in dissoziativen Zustand kommen. Aber uns ist es, obliegt es, uns zu regulieren, dass wir das weitgehen können. Und dann geht das mit den Patienten auch. Aber wenn wir das nicht tun, sind wir verloren.
Ja, unbedingt. Und ich bin da ganz, ganz bei Ihnen, was Sie da gerade beschreiben. Ich denke gerade die ganze Zeit so mit und verknüpft das auch immer wieder mit meiner Arbeit in diesem ganz frühen Beziehungsfeld, wo wir ganz viel von dem in situ quasi erleben und beobachten. Also wo wir Eltern dabei helfen, in einer Art Zustand von Selbstresonanz zu kommen, sich wieder mehr zu verbinden mit dem eigenen Selbsterleben, mit dem Körper. Und dabei, und die Babys ja nun als direkte Antwort, also wieder Detektoren nenne ich es eigentlich immer, sofort in der Sekunde darauf antworten, ob diese Resonanzfähigkeit und Bereitschaft des Gegenübers da ist. Also wenn die Mama sich spürt oder der Papa und plötzlich sind die in sich, in ihrem Körper verankert, die spüren sich, vielleicht fühlen sie auch bestimmte Teile, sie sind aber bei sich. Jetzt beginnt plötzlich, und das ist ja das Eindrückliche an dieser frühen Arbeit, das Kind sofort, aber wirklich unmittelbar expressiv zu werden, teilt sich quasi mit bestimmten inneren Erfahrungen mit, affektiv, körperlich, die vorher zurückgehalten oder auch stillgehalten wurden. Also quasi so ganz frühe Formen von Unterdrückung oder Zurückhaltung weichen auf, weil ich glaube, das genau, was Sie beschrieben haben, die Kinder das eben so unglaublich direkt spüren, ob dieser Sicherheitsraum, diese Präsenz und Verfügbarkeit des Gegenübers, des Co-Regulators da ist. Ja, also deswegen, weil für mich immer so bedeutungsvoll, das, was da passiert, das passiert ja eins zu eins genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also wenn da dieses Baby das so macht, dann muss das doch der Erwachsene in gewisser Weise in Teilen seines Selbst eigentlich auch noch so machen. Der ist quasi, genau wie Sie sagen, das ist so eine Art Mikroebene, auf der das dann ausgewertet wird, so wie Porges es als Neurozeption auch beschreibt, also wie so eine ganz unbewusste, unwillkürliche Auswertung von, ist der jetzt noch da oder ist der schon selber auch in der Angst oder ist der auch schon in so einer anderen Dimension? Ne? Und deswegen, ich finde das so faszinierend, wie sehr diese frühen Prozesse wie so Modelle so sein können für diese feinen Regulationen, die Sie da gerade beschrieben haben. Ja, und also, das dachte
Da
ich
kann man es
gerade.
gut direkt sehen, das ist Körper-zu-Körper-Kommunikation.
Genau. Ja.
Sprache keine Rolle. Und wir wissen, wir sind Körperwesen, also wir sind Körper. Und das ist genau das Gleiche. Also es ist ja sehr, haben Sie ja sehr plastisch beschrieben mit diesem Babybeispiel, dass wir funktionieren genauso. Ich glaube mittlerweile, dass die verbale Intervention, die wir machen, das Sahnehäubchen ist, das Eigentliche passiert nonverbal, interaktiv. Da schaffen wir Verbindungen, die andere Affektregulation ermöglichen. Und die verbale Intervention ist dann top-down. Da kann man was ordnen, kann man was verstehen. Aber wenn das andere nicht gut gelingt, das ist, wenn die Passung nicht gelingt, Sie können die beste Therapeutin sein, Ihre Methode fantastisch beherrschen. Aber wenn es zwischen Ihnen, wie auch immer man das jetzt begründen mag, menschlich nicht passt, nützt es nichts. Weil das ist wie ein Tanz, der kommt nicht zustande. Da stockelt man sich hin. Und diese frühen Verbindungsprozesse, ich glaube, dass, also wir haben ja viele Patienten, die genau da die Beeinträchtigung haben. Denke an ein Beispiel, eine Supervision, die ich mache. Kollegin Frühchen, also mit 7 Monaten geboren und überforderte und letztlich desinteressierte Mutter und ein auch desinteressierter Vater. Da passiert genau das. In dem Zeitalter passiert dann eine Beeinträchtigung der Sicherheit in der Welt, der Affektwahrnehmung. Und diese Patienten kommen danach als Erwachsene zu uns. Und wenn Sie das, was Sie mit den Babys und den Therapeuten oder den Eltern beschreiben, wenn Sie diese Art der Kommunikation nicht bereitstellen, wird sich der Patient oder die Patientin in seinem grundlegenden Sicherheitsempfinden und in der Art in der Welt nicht verändern können. Das müssen wir, was heißt müssen, aber also wenn ein Mensch, der so tief und sehr früh im Leben verunsichert ist, wenn Sie da eine Veränderung anregen wollen, brauchen Sie eine Resonanzfähigkeit auf Ihrer Körperebene. Und dann könnte es sein, dass Sie gar nicht viel sprechen müssen. Dann könnte es sagen, dass jemand erzählt irgendwas und fühlte sich überfordert und dann sagen Sie, oh, meine Güte. Das Wort ist egal. Der Affektausdruck, der verkörperte Affektausdruck, der
Der reicht.
gibt das Gefühl, ich werde gesehen. Und das sind die Synchronisierungsvorgänge, die Sie vorher beschrieben haben. Und die sind primär körperlich. Na, Sie sitzen nachher genauso wie die Patienten. Es kommt die gleiche Enge auf. Oh, mir verschlägt es jetzt den Atem. Ne? Also da sind Synchronisierungsprozesse, die von Körper zu Körper gehen. Und dann sind Sie in dem Bereich dieser, was wir so frühe Störungen nennen, Beeinträchtigungen im Leben, die sehr früh einen Menschen seelisch verletzt haben. Und ich meine, das dauert. Also es gibt keine Wunderheilung. Ne? Und es braucht sehr viel Vorlaufen an Sicherheit, bis ein Mensch an diese Unsicherheiten überhaupt rankommt. Vor allen Dingen bei dissoziativen Störungen, also bei traumatischen Störungen geht das nur so. Und also ich habe sehr viel, sind immer zunehmend Patienten mit wirklich schweren Polytraumatisierungen gekommen, Gewalterfahrung, sexueller Übergriff, vielleicht dann auch noch ein psychotischer Angehöriger, sowas. Und dann arbeiten Sie als Therapeut mit der eigenen Körperresonanz, weil was anderes ist nicht da. Und daraus entsteht die empathische Verbindung. Und wenn das ist sehr anspruchsvoll. Und danach sind Sie nach so einer Stunde durch. Also zwei Patienten von der Art hintereinander, dann wissen Sie, was Sie in dem Tag getan haben. Aber wenn das gelingt, habe ich die Erfahrung gemacht, es kommt Leben, Glücken, die vorher völlig daneben waren und unglücklich waren. Es dauert.
Ich finde das jetzt nochmal sehr bedeutungsvoll von dem Aspekt des Gegenwartsmoments. Sie beschreiben das ja in dieser Resonanzbeziehung als einen Prozess im Hier und Jetzt. Da passiert ja was
Ja.
jetzt zwischen uns. Da entsteht so ein Miteinander im Gegenwartsmoment. Wir verschränken uns sozusagen. Das ist ja, wir können affektive Ansteckung ja gar nicht in gestern oder morgen beschreiben. Wir können das vielleicht, aber wir. Aber das eigentlich, was Sie jetzt da gerade, das Spendende und Nährende und Aufbauende, passiert ja im gegenwärtigen Beziehungsmoment, auch in einer gegenwärtigen therapeutischen Beziehung. Und das, was ich jetzt da wichtig finde, ist, dass Sie sagen, na ja, eigentlich ist das so ein Stück ein Primat, bevor wir eigentlich andere Dinge tun können, zum Beispiel Reflexion, Aufbereitung, Deutung von Übertragungsdynamiken, auch Einbindung von Gegenübertragungsreaktionen, all das, was die tiefenpsychologische Arbeit ja macht. Kann man sagen, dass mit der Beschäftigung Ihrer Arbeit eigentlich eine Schwerpunktverschiebung stattgefunden hat, wo Sie sagen würden, Sie beschreiben das so unglaublich körperbasiert, so körperlastig, wenn man so fast sagen will, diese Dimension kriegt jetzt so einen Raum, auch in der Bearbeitung dieser Frühtraumatisierung. Wie ist das so, wie sie gewesen? Ist das so? Nehme ich das nur so wahr? Oder würden Sie sagen, ja, das stimmt. Die reflektorische Arbeit ist zwar da, aber der Aufbau, der Synchronität und der Resonanz ist erstmal das, wenn man so will, ABC, auf der dann überhaupt alles weitere überhaupt sich entfalten darf und kann.
Es kommt so ein bisschen darauf an, wo die Verletzungen der Patienten liegen. Es gibt Patienten mit relativ stabiler Psyche, da brauchen sie das nicht zu machen. Da kann man einsichtsorientiert arbeiten, kognitiv ansetzen und über ein Verständnis gibt es eine Verhaltensveränderung. Die Patienten, die ich zunehmend hatte, waren schwerst traumatisiert. Mich hat es auch furchtbar interessiert, muss ich sagen. Und da hatten wir im Vorfeld drüber gesprochen. Ich glaube, ich bin sehr beeinflusst durch, ich bin ursprünglich Musiktherapeut und habe eine Tanzausbildung. Und ich habe von den Tänzern fast mehr gelernt als von den Analytikern. Das darf ich fast in einem Podcast nicht sagen. Es ist eine Schwerpunktveränderung, vielleicht auch dadurch, dass ich mehr verstanden habe, wie es funktioniert. Und das dann subtiler einsetzen konnte, wissend, was ich tue. Und Ich habe einfach gesehen, mal platt gesagt, es funktioniert. Also es gibt Entwicklungen bei Menschen, und auch Familien, nicht? Da kommt jemand mit schwersten Traumatisierungen, die Familie ist unglücklich, die Kinder wachsen nicht. Und dann ist jemand vielleicht einige Jahre, das muss man sich geben, und dem Patienten geben bei ihnen, und die Familie blüht auf, die Kinder werden was. Vorher waren die Kinder ständig krank, die Kinder sind nicht mehr krank. Also das ist eine Arbeit, die auch so menschlich befriedigend ist in unserem Beruf, wo wir denken, mein Gott, das ist gut, das lohnt sich, das ist eine gut eingesetzte Lebenszeit. Ich habe, glaube ich, mit der Beschäftigung fast immer mehr den Mut gefunden, diese nonverbalen Einflüsse stärker einzusetzen. Und je mehr ich verstanden habe, also die Wissenschaft, die Neuforschung, die uns einfach Konzepte gibt, wo man sagt, ja, unser Gehirn ist ein soziales Gehirn. Ich laufe durch eine Straße und ich kriege automatisch im Gehirn den inneren Zustand über das Spiegelneuronensystem der anderen mit. Wir sind primär körperlich soziale Wesen. Das heißt natürlich auch, jetzt nochmal ein Kave da rein, das muss gut kontrolliert und reflektiert werden. Also diese Arbeit, ich bin da einer Kollegin sehr dankbar. Wir haben sehr intensiv Intervision in diesen Behandlungen gemacht. Das muss man natürlich auch sehr genau im Grunde kontrollieren, auch egal wie erfahren man ist, damit das nicht willkürlich ist. Es ist ja immer, das Problem ist ja dann immer das Abstinenzgebot. Alles, was wir tun oder lassen, muss im Sinne der Entwicklung des Patienten oder Patientin sein. Und diese Art der Arbeit, glaube ich, da es viel der Spontanität Raum gibt, Begegnung können Sie nicht planen, das ist also spontan, muss reflektierend passieren. Und das ist wie ein Musiker, ein Jazzmusiker oder eine Jazzmusikerin. Da ist die Begegnung, spielt eine Rolle, sie spielen gleichzeitig, hören sie, was der andere spielt, welche Harmonien sind, welche Skalen. Und da sitzt das Training. Ohne diese, also ich kann das gar nicht genug betonen. Intensive Selbsterfahrung, sie müssen sich gut kennen, damit sie das machen. Und intensive Ausbildung. Und dann ist das wie ein Jazzstück, wo es gelingt. Und sie merken, wow, jetzt passiert was, was mehr ist als die Noten. Und das ist in der Behandlung genauso. Schwerpunkt, sicherlich Schwerpunkt. Vielleicht sind auch immer mehr Patienten gekommen, die diese Art der Behandlung nötigt haben. Wie gesagt,
Sicherlich.
immer, also bei den polytraumatisierten Patienten, die immer mehr kamen, da müssen sie so arbeiten, sonst tut sich nicht was. Und wenn sie so arbeiten, tut sich, wenn sie beide Glück haben, richtig viel, das Leben gelingen, die vorher von Unglück geprägt waren. Für uns selber bedeutet das viel Sport, viel Musik, viel Tanz, hoffentlich eine gute Beziehung zu Hause, weil das sind Belastungen, die für die Therapiebehandelnden natürlich auch nicht ganz ohne sind. Also gutes Gegengewicht, wenn dann ich abends nach Hause kam und mein Hund kommt angesprungen und ich knutsche erstmal mit dem Hund, Körper zu Körper, bin ich hinterher schon mal entlastet und der Hund ist zufrieden. Sowas braucht's. Oder halt eine Stunde im Wald nach der Praxis, dass sie körperlich diesen Stress körperlich raus haben.
Ja, ich höre Ihnen zu und ich höre ja auch mit dem Ohr zu, wo Sie sagen, ja, das ist mehr als mitschwingen einfach nur mitgehen mit dem Patienten, sondern Sie haben ja immer diesen analytischen, reflektierenden, anderen Anteil dabei. Und ich möchte jetzt noch mal auf einen Punkt diesbezüglich hin. Wir haben ja eine analytischen Terminologie, auch den Begriff der Gegenübertragung. Und inwieweit ist denn jetzt eigentlich mit dem Begriff der Resonanz eine Erweiterung, Veränderung dieser Begrifflichkeit passiert. Wie weit geht der Resonanzbegriff eigentlich in der Gegenübertragung auf? Weil Begriffe wie konkordante Gegenübertragung, sagen wir mal, so, das ist so ein Begriff, den ich glaube, Herr Kechle ja auch so immer wieder erwähnt, da gibt es ja ganz viele Gemeinsamkeiten, die sozusagen ganz zu dem, was wir jetzt bisher hier unter dem Begriff der Resonanz beschrieben haben. Inwieweit braucht es eigentlich diesen zusätzlichen Begriff, um was genau abzuheben von dem bisherigen Begriff der Gegenübertragung? Wo ist die Schnittmenge? Wo ist es unterschiedlich? Würde mich noch mal interessieren, wie Sie das so.
Also der Resonanzbegriff ist wesentlich weiter als Übertragung gegen Übertragung. Klassisch hat es ja so angefangen, Übertragung sind die unbewussten Beziehungserwartungen, die Patienten an uns herantragen. Und klassischerweise hat es angefangen, Gegenübertragung ist das, was wir als Antwort auf dieses spezifische Beziehungsangebot der Patienten haben. Angefangen hat es, wir haben damit nichts zu tun.
Genau.
Wir sind der leere Spiegel, wir sind genügend eigene Analyse, dann sind wir raus. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Sag ich mal drastisch. Man hat irgendwann gelernt, das funktioniert so nicht. Wir haben auch einen Eigenanteil. Auch wir haben eine Lebensgeschichte und bringen unsere Übertragung rein. Man nannte es Eigenübertragung. Sodass es dann ergänzt wurde zwischen unserer Antwort auf das Anliegen, die Art und Weise, wie Patienten mit uns umgehen. Sprich, die Übertragung und unsere persönliche Lebensgeschichte. Das kann man nur terminologisch trennen, nicht wirklich. Es passiert, wir sind mittlerweile, wissen wir auch eben Hirnforschung, dass so schnelle, kreisförmige Rückkopplungsprozesse zwischen Menschen stattfinden. Die ganze Spiegelneuronengeschichte, ne? Wir stimmen uns in Mikrosekunden auf den anderen ein, der auf uns. Das geht ganz schnell hin und her. Da passiert mehr als eine Übertragung, sondern auch was gemeinsam Geschaffenes. Das ist Resonanzgeschehen. Also Resonanz bedeutet das Gesamt der Interaktion. Davon ist Übertragung, Gegenübertragung und Eigenübertragung sind Anteile davon. Und dann sind wir im Analytischen nochmal einen Schritt weiter und müssen sagen, der Witz ist nicht, das eigene zu eliminieren, ganz im Gegenteil, sondern zu gucken, was artikuliert sich im eigenen an Themen, Affektregulation, vielleicht schon Lösungsmöglichkeiten, dass ich den Patienten reflektierend zur Verfügung stellen kann für die eigene Entwicklung. Bei dem Beispiel vorhin mit der Freitagnachmittagsstunde. Das eigene ist die Müdigkeit. Ich wurde müde, das war so Effekt und leer. Ich denke, oh Gott, jetzt muss ich gleich noch 2 Stunden am eigenen Schreibtisch. Das ist das eigene. Aber dann die Reflexion, okay, was machst du jetzt damit? Ist das vielleicht, dass der Patient sich nicht erlaubt, ganz normal müde zu sein, sondern das als Versagen erlebt? Das ist dann die Reflexion, die online immer laufen muss, gelingt nicht immer, aber das ist das Spezielle, dass während der Interaktion läuft online die Reflexion. Und dann habe ich aus dem eigenen gedacht, okay, kann es sein, dann kam mir die Lebensgeschichte in den Sinn, dass den sehr entwertenden Vater hatte, dass ich dachte, okay, jetzt kannst du dich davor tasten und gucken. Ist das vielleicht das Problem, dass er sich gar nicht erlaubt, müde zu sein, weil das ist normal? So wird das eigene für die Behandlung genutzt. Immer Hypothesen, ich weiß es nicht, ich evaluiere im Prozess. Und wenn dann was passiert, denke ich, aha, wir sind auf dem richtigen Weg. Oder nee, das hat nur mit mir was zu tun. Das bedeutet nur intensivste Selbsterfahrung. Nicht die 50 Stunden oder 100 Stunden, die das Gesetz, das Psychotherapeutengesetz erfordert. Das ist wie bei Musikern der Gehörbildung. Das ist man nicht in einem Jahr gelernt. Das dauert und wenn es geht, oder wenn ich sage, also es geht immer darum, die Frage, was an dem eigenen, was bei mir jetzt passiert, ist möglicherweise mit den Themen, Affekten der Patienten zu tun. Bei Ihrem Trauerbeispiel zum Beispiel könnte es sein, dass die Patientin ein Schweregefühl schildert, Sie aber traurig werden, Sie tiefste Trauer spüren. Dann kann es sein, dass Sie die Hypothese entwickeln, okay, das, was ich jetzt empathisch durch meinen größeren Abstand mir erlaube zu empfinden, nämlich Trauer, vielleicht geht es bei ihr darum. So nutzen sie das eigene. Es ist nicht die Trauer der Patientin, sondern es ist ihre Trauer. Man sagt immer, ja, das ist die Trauer oder der Ärger des Patienten. Das ist Quatsch. Es sind immer die eigenen Gefühle. Aber es kann sein, dass es ein tief empathischer Prozess ist, wo sie was spüren, was ihr noch nicht möglich ist zu spüren. Und dann können sie sich vortasten und ihr das ermöglichen. Und das ist Empathie. Ne?
Und das ist ja vielleicht der immerwährende Prozess der Differenzierung. Wer ist es, welcher Teil ist es jetzt? Also eine ständige Hypothesenbildung, wie Sie sagen.
Ja.
Bin ich jetzt gerade mit einem Anteil meiner eigenen Trauer und meiner eigenen Verlusterfahrung in Kontakt,
Ja.
ausgelöst durch den Bericht des Patienten? Und da bin ich jetzt quasi vielleicht in eigenen Übertragungen sozusagen, die ich dann sozusagen dann in den Prozess hineingebe. Oder wäre ja auch denkbar, ne? Also, dass ich jetzt da echo ich was da im Gegenüber ist, und ich nehme sozusagen physisch, vegetativ, emotional etwas wahr, was jetzt im gleichen Moment synchron quasi im Gegenüber passiert. Das ist ja sehr eng verwoben wahrscheinlich.
Und es geht immer um die Reflexion. Ohne die Online-Reflexion, ständig online. Deswegen dauert das analytische Training so lange. Das kann man nicht einfach so. Das muss man üben, 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 wie eine Geigerin, die sehen muss, dass sie sauber spielt. Das kann sie nicht einfach so. Das braucht Übung. Und dann können sie gucken, wie nutze ich das, was bei mir jetzt entsteht, um den nächsten Entwicklungsanreiz für die Patienten zu geben. Ständige Hypothesenbildung, ständige Evaluierung. Und wenn es passt, spüren beide das. Dann wird es ein Begegnungs- und Veränderungsmoment, dann verändert sich was. Dann sind wir bei den Begegnungs- und Veränderungsmomenten.
Genau, und das ist eben der Teil, da können wir jetzt, glaube ich, nochmal so richtig eintauchen. Aber ich merke, wir sind jetzt so ein bisschen auch wie eine Jam-Session, so eine Jam-Session da so
Ja.
in so haben wir uns jetzt so hier so vorgearbeitet. Aber ich finde es hochspannend. Und ich kann immer wieder nur sagen, ich bin beeindruckt, wie Sie in Ihrer Sprachbildung und der ganzen Art, diese Prozesse auch zu fassen, wie verwandt, wie ähnlich das auch ich glaube, sehr originären körperpsychotherapeutischen Orientierung auch ist. Da sind ganz viele Elemente, wo ich sagen würde, da könnte ich alles sozusagen direkt so mitgehen und unterschreiben und auch in meinem eigenen Verständnis die ganze Mentalisierungsdimension, die Sie ja auch so stark beschreiben, ist da ja ein Herzstück, wenn man so will, Ihrer Arbeit, Ihrer Resonanzarbeit, alles wunderbar. Bin da ganz tief beeindruckt, also von der Differenziertheit und auch von der kognitiven Seite, Komplexität, wie Sie mit dem Resonanzthema arbeiten, weil das, was ich eigentlich oft erlebe bei dem Resonanzthema, ist oft, dass es mir ein bisschen ich sag mal, zu flach ist, weil da geht es dann nur um die interpersonale Dimension des Schwingens und Mitschwingens und Mitfühlens. Das ist dann oft auch in der Spiegelneuronendebatte so diskutiert worden. Aber sie bringen da ja quasi diese vertikale Dimension nochmal ein, diese ständige Selbstresonanz, das ständige auch Überprüfen dieser Achse,
Ja.
ich mit mir, die nennen das ja intrasubjektive Resonanz, ja, also ich mit meinem Erleben. Und das ist ja etwas, was wir so in der Form oft nicht diskutieren. Das kann ich mal so rückmelden, bei Ihrem Buch auch so genossen. Diese beiden Achsen, die sie immer wieder miteinander verweben. Und ich finde, das bringt auch eine neue Dimension in die ganze Geschichte rein.
Ich danke für das Kompliment, aber das Kompliment kann ich zurückgeben. Als ich jetzt in den letzten Tagen einen Teil Ihrer Texte gelesen habe, dachte ich, ja, so ist es. Der Mann beschreibt genau das in einer plastischen Sprache, wie es ist. Also ich kann das Kompliment wirklich zurückgeben. Wir haben da offensichtlich aus unterschiedlichen Richtungen ähnliche Erfahrungen, die wir mit ähnlichen Worten beschreiben.
Ganz genau. Ich finde,
Ja.
das hat mich auch wirklich froh gemacht. Also das zu entdecken und das auch mit meinen Kollegen, mit denen ich das auch schon diskutiert habe. Wir sind da ganz, waren da sehr, sehr angetan, und ich finde das sehr wertvoll, dieses Gespräch, die wir jetzt gerade machen, auch fortzuführen. Also ich hoffe, dass uns das gelingt. Wir haben ja Gelegenheit in Salzburg in schon wenigen Wochen auf dem Kongress dort vom 14. bis 17. Mai vielleicht dieses Gespräch auch fortzuführen und weiter zu vertiefen.
Ja, da freue ich mich auch sehr drauf und ich danke für diese Sehr spannende Diskussion. Jetzt könnten wir eigentlich loslegen.
Jetzt können wir loslegen, genau. Ne? Das
Ja,
ist so.
danke, war
Ja, aber
wirklich
ich hätte noch eine
aufgeregt.
letzte Frage, weil
Ja.
das ist tatsächlich eine, die mir so ein bisschen auf den Nägel brennt. Was sagen Ihre Kollegen dazu? Weil das ist jetzt eine Bewegung, die Sie da machen, die ich nicht unbedingt die empfinde, die ich so aus meiner Beschäftigung, ich habe mich viel mit der Analyse beschäftigt und auch viel mit der Literatur und verschiedensten Menschen auch, aber das gibt dem Ganzen gerade eine Note, die ich ausgesprochen sympathisch finde. Also die mir das sehr nahe bringt. Das ist der Teil, den ich in der Körperpsychotherapie viel gefunden habe, weil dort genau diese Art von relationaler Ebene und Resonanzebene immer, glaube ich, irgendwie ein Stück auch repräsentiert war, da manchmal eher das Kognitive eher unterrepräsentiert wurde. Aber was sagen Ihre Analytiker-Kollegen dazu? Finden die das toll? Weil das ist ja eine Dimension.
Jetzt
Oder ist
muss ich
das
ein
jetzt
bisschen
sowas wie
vorsichtig sein.
Paradigmenwechsel,
Ich
wo Sie
treffe die
sagen,
Leute ja noch. Also in der Literatur gibt es das seit 15 Jahren in der Analyse zunehmend.
ja, klar.
Es gibt Autoren wie Stefan Leikert oder Amerika, die Frau Bucci, die das sehr genau so beschreiben. Die verkörperte Gegenübertragung ist ja mittlerweile ein Begriff, häufig in der Literatur verwandt wird. Am Institut Köln, glaube ich, fremdeln die mit mir ein bisschen, weil die Körperorientierung vielleicht sich langsamer als ausbreitet. Das Relationale ist Standard, also die relationale Dimension ist sicherlich fast von allen geteilt. Das Körperorientierte, glaube ich, ist manchen vielleicht eher fremder, sagen wir es mal so.
Ja, man kann es ja in aller
Was
Vorsicht
ist
sagen. Das ist ja auch, ich verstehe das ja auch. Ich bin mir sehr bewusst darüber, was für ein Paradigma da auch berührt wird. Man kommt quasi durch da passiert irgendwie implizit in dieser ganzen Debatte, die Sie da angestoßen haben, da wird das mit auf einmal Thema. Ich kann es nur von außen sich jetzt sagen, was jetzt auf einmal fühlbar wird, in einer Sprache abgefasst wird, die auf jeden Fall irgendeine Art andere Qualität hat. Vielleicht kann man es mal so sagen.
Also ich sage es mal so, bei den Supervisionen, die ich mache, die Kolleginnen und Kollegen, die wir in Ausbildung haben, sind sehr dankbar über die Orientierung, weil sie haben die ganzen Körperempfindungen. Die sagen, ah, stimmt, mir wird da plötzlich schwindelig. Habe ich vorher nicht. Was ist das denn? Nicht? Also wenn man drauf guckt, sieht man, dass wir das alle haben. Und also ich würde mal denken, dass viele Kolleginnen und Kollegen das gut einbeziehen. Es hängt vielleicht ein bisschen von dem Blickwinkel ab und vielleicht auch von den Patienten, die kommen, die das sehr nötig haben. Also ich denke, es spricht sich auch so ein bisschen rum, in welcher Praxis ist welche Orientierung und dann kriegt man die geschickt. Also was ich zum Beispiel nicht gut kann, sind die Zwanghaften. Ja, das kann ich nicht gut. Das machen andere gut und da geht es häufig mehr um mentale Prozesse. Ich glaube, der letzte Kongress der DGPT, also der Deutschen Gesellschaft Psychoanalyse, ging um die Körpertherapie. Also es hat einen breiten Eingang gefunden und es hängt vielleicht so ein bisschen von dem Training ab. Also durch das Tanztraining, was ich habe, gucke ich da auch mehr hin. Das ist vielleicht auch eine Schulung. Sie haben mal gefragt, was wünschen Sie sich für den Berufsstand? Ich wünsche mir manchmal, dass wir in den Ausbildungen die Leute tanzen ließen. Aus der Frage der direkten körperlichen Begegnung, aber auch um der eigenen Körperwahrnehmung willen. Und dass wir solche Dinge in die Ausbildungen integrieren. Es gibt Kollegen am Institut, eine Kollegin sagt mir jetzt, ja, auf meine alten Tage werde ich Körpertherapeutin, die noch in den 50ern eine Körpertherapieausbildung gemacht hat. Also es findet, glaube ich, mittlerweile einen breiten Eingang in die Analyse. Aber wie in jedem Berufsstand gibt es natürlich auch Widerstände gegen Neuerung. Aber ich denke so, wenn ich die Literatur sehe, wenn ich die Gespräche mit manchen Kolleginnen oder Kollegen sehe, die wissen alle, da müssen wir lang und tun es auch. Weil sonst gibt es nicht die Veränderung, die wir den Patienten möglich machen könnten.
Ja, genau. Und das haben Sie jetzt ja auch sehr, sehr schön auch die ganze Zeit auch immer wieder beschrieben, dass ja auch der Impuls sehr stark eben auch aus einem bestimmten Störungsbild auch entstanden ist, wo eben auch die Notwendigkeit dieser Einbezug dieser Prozesse auch vielleicht dringend war und eigentlich unerlässlich war, um überhaupt mit diesen Menschen arbeiten zu können. Das überzeugt mich auch sehr an dem, was Sie da sagen. Und von der Forschung sind wir eh schon sehr lange da, ne? Also alles, was wir jetzt hier besprechen, ist ja seit 25 Jahren State of Art bei der Neurobiologie, bei dem ganzen Wissen der Psychophysiologie und all den verschiedenen Forschungsbereichen. Also ich finde es toll, dass das sich einfach ein Stück weit auch annähert, dass da eine Gemeinschaft, dass da Brücken entstehen. Und so habe ich dieses Gespräch jetzt heute auch hier verstanden. Also freue mich wirklich, dass wir das gemacht haben. Und wie
Geht
gesagt,
mir ja.
bedanke mich für das
Freue
Gespräch
mich.
und
Ja, ich bedanke mich auch und ich freue mich auf den persönlichen Kontakt in Salzburg.
ganz genau. Gleich nochmal für die Zuhörerinnen an den Geräten. Am 14. bis 17. Mai findet in Salzburg unsere Körperpsychotherapie-Tagung statt. Die Salzburger Körperpsychotherapie-Tage heißen sie. Und das Thema wird Resonanz und soziale Verbundenheit sein. Und da werden ganz viele Experten, unter anderem eben auch Herr Neumann, über ihre Arbeiten mit Resonanzdynamiken in der Psychotherapie sprechen. Da freuen wir uns, glaube ich, beide schon drauf, da viel Austausch untereinander zu haben. Sie können sich da gerne noch anmelden. Da gibt's, schauen Sie auf der Seite zbremen.de nach. Ansonsten sage ich mal danke fürs Dabeisein und ich freue mich auf baldiges Wiederhören. Bis dann.
Ja, alles Gute und bis
Alles
bald.